Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Dieses ist bereits die 69. Folge. Das geht ruckzuck vorwärts.
Ja, das denke ich auch. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle, die mich hören. Und ich denke, wir haben wieder einige Themen, die sicherlich sehr interessant sind und die Sie woanders nicht hören können.
Vor allen Dingen sollte ich mal ein bisschen erzählen, dass mein Vista jetzt so langsam so weit ist, dass ich ein neues aufspielen muss. Also, das kann man also mit Windows immer noch machen, dass man es kaputt macht.
Irgendwie
einfach nur zu viel damit macht und schon passiert's.
Jammer nicht. Ich kann mich erinnern, du hast vor einigen 10 Sendungen versprochen, du wolltest umsteigen auf Linux. Hast du nicht gemacht, hast du jetzt davon fertig.
Ja, du machst ja Linux und du kümmerst dich ja überhaupt nicht über Winzigweich. Und deshalb.
Ich bekomme ja auch keine Provision von denen.
Ja, ich auch nicht.
Ja,
obwohl man mir das öfter unterstellt. Warum machst du? Weil einer muss es ja wohl machen. Und deshalb sehe ich mich dazu aus, dass ich diese Spagata machen
also,
muss
liebe und Zuhörerin,
Schmerzen
liebe Zuhörer,
erleiden muss.
Dieser Mann trägt die große Verantwortung, Winzigweich voranzubringen. Und ich bin froh, dass wir ihn haben.
Ja, ich gehöre zu den 95%, die Winzigweich unterstützen. So, und jetzt in dieser Sendung haben wir ja ein sehr schönes Thema für mich und ich bin da schon kräftig dabei. Das heißt nicht etwa Muffin nach deiner Lesart, sondern das spricht man wirklich Muffin
Vorher aus. Kommt aber noch ein anderes Thema. Da geht es um Fernsehgeräte der nächsten Generation. Da bist du bei Philips am Stand gewesen, das hören wir uns nachher als erstes an.
Da habe ich was Interessantes erfahren, den Unterschied zwischen Japan und zwischen Deutschland. Könnte man neu formulieren jetzt.
Ein kleiner Stecker.
Ja.
Ja, und dieses Muffin, was der Herr Back als Muffin ausspricht, das ist eigentlich ein Beitrag in zwei Teilen. Da geht's um Musik. Das ist ein Programm, das kann klassifizieren, welche Art von Musik es ist.
Ja, es versucht es wenigstens. Also
ja, du hast doch schon probiert.
Ich habe probiert und,
ja, und
habe jetzt
geht's?
Einen fürchterlichen Wirrwarr auf in meiner Tabelle, die da rausgefischt hat. Auf jeden Fall ist da einiges faul an meiner Musik, die ich da gesammelt habe. Und das findet dieses Programm tatsächlich raus. Und da muss ich noch ein bisschen aufräumen.
Software-Diebstahl ist ein Thema. Auch da wollen wir uns mit beschäftigen. Professor Zeller ist ein Gesprächspartner.
Und den hatten wir schon auf der CeBIT gehabt.
Und dann schauen wir uns mal an, was es da auch an Vorhersagen zu Sicherheitslücken gibt, was möglich ist.
Ja, man kann sich, wenn man ein Programm kennt, kann man sich auch schon gleich dazu ausdenken, was das Programm für Sicherheitslücken hat. Das ist schon hochinteressant. Und dann wollen wir noch einen Dissertationspreis würdigen, Dr. Andres Bruhn. Der kriegt in diesem Jahr, das sind etwa 500 Wissenschaftler, die Dissertationen geschrieben haben, da wird einer von ausgesucht und der kriegt diesen 5.000-Euro-Preis und von der GI, von der Gesellschaft für Informatik.
Wofür?
Und wir dürfen schon heute verkünden, heute am 24. verkünden, wer es ist, denn er wird ihn erst am 26. September bekommen.
Gut, das wär's. Und jetzt
wofür hast du gefragt? Das fragen wir ihn.
Gut.
Ja.
Späte Antwort, gute Antwort. Jetzt fangen wir aber an mit dem ersten Beitrag. Philips hat das Fernsehgerät der Zukunft neu erfunden, wie schon viele andere Sachen, die eigentlich manchmal auch nichts geworden sind. Und ich zweifle daran, ob das nun wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Aber Wolfgang Back war sehr interessiert, obwohl die Funktionalität als Computer nicht gegeben ist und die Bildqualität als Computer doch äußerst bescheiden ist. Aber wir hören einfach mal rein, was der Wolfgang Back dort auf der IFA bei Philips erfahren hat.
Die Sendung, die wir letztens gemacht haben, Next Generations Networks, die wird eigentlich immer ernster und man stellt sich heute auch keinen Fernseher mehr zu Hause hin, der einfach nur das Programm abspielt, sondern mit der digitalen Welt kommen auch neue Dienste dazu. Und man kann mit einem Fernseher sehr viel mehr machen, als man es heute macht. Wir sind hier bei Philips und Dr. Georg Lütteke ist Direktor Neue Technik bei Philips. Und man hat sich hier Gedanken gemacht, wie man einen neuen Standard kreieren kann, der das Fernsehgerät zu einem neuen Spielplatz macht.
Dieser neue Spielplatz wird durch einen Internetzugang ermöglicht, der zusätzlich zu einem DVB-T-Tuner und vielleicht auch zu einem Kabeltuner in dieses Fernsehgerät eingebaut ist. Und dieser neue Spielplatz erlaubt dann eine ganze Reihe neuer Inhalte und Programmformate wie beispielsweise Internetzugang, aber auch Spiele, Abruffernsehen, eine Mediathek, wo man die letzten 7 Tage wieder abrufen kann. Also eine ganze Reihe von zusätzlichen Diensten, die bisher nicht möglich waren.
Mich hat bei der Demonstration, die wir mitmachen durften, das ist noch alles relativ geheim hier auf dem Stand, ein klein wenig das gestört, dass noch kein PC eingebaut ist, weil ich bin so ein PC-Mensch. Aber man hat mir versichert, lass uns erstmal dieses zeigen. Der PC wird später kommen, man muss allerdings ein bisschen dazu mehr bezahlen. Mich hat überrascht, dass in Japan heute alle Fernsehgeräte mit IP ausgestattet sind. Jedes Fernsehgerät hat einen Internetanschluss und bei uns ist es eigentlich null. Geht's bei uns auch los?
In Japan ist das ja durch das MITI, das dortige Wirtschaftsministerium, angestoßen worden. Derartige Anstöße gibt es in Europa nicht. Wir beginnen aber auch genauso gut wie in Japan mit dem Zugang in die digitale Welt, indem wir jetzt ans digitale Kabel oder an den digitalen Satelliten die Fernseher anschließen, DVB-T, terrestrisch sowieso. Und der neueste Schritt ist eben auch, den Internetzugang zu machen, aber in einer, ich möchte es so sagen, TV-affinen Art und Weise. Das heißt, wir holen den Zuschauer dort ab, wo er heute ist, nämlich in einer Art relaxtem Zustand. Er ist gewohnt, mit der Fernbedienung umzugehen. Das soll auch weiterhin so sein. Aber er kann jetzt über diese Fernbedienung auch in bestimmte Bereiche des Internets hineingehen, die aber so vorbereitet sind, dass man nicht unbedingt eine Computertastatur und eine Computermaus braucht.
Ja, da gibt's schon schöne Dienste. Da kann man natürlich Video on Demand, das bietet sich ja direkt an, dass man sich also Videos holen kann auf sein neues Fernsehgerät. Man kann die Börsenkurse, kann man sich anschauen, die Live-Kurse kann man sich anschauen. Und alle diese Dienste, wie sie Philips hier vorgestellt hat, die sollen, wenn man das Fernsehgerät gekauft hat, dann kostenlos sein. Das soll also no extra charge sein, bis auf natürlich die Videos, die man sich holt, die kostete ein Rock-Titel, kostete $1.99. Da muss man dann bereit sein, das dann auch zu zahlen. Aber das wird noch nicht der Fahnenstange Ende sein, wie uns auch ja gesagt wurde. Ich hänge immer noch an diesem blöden PC, der da drin sein soll, denn wir haben unsere Seite gesehen, die haben wir aufgerufen. Und da gibt's einen Knopf und der heißt Sendung ansehen. Und diesen Knopf, den kann man nicht drücken. Das fehlt mir natürlich noch. Wie lange muss ich da drauf warten?
Das kann ich Ihnen von vornherein nicht sagen, weil wir gerade mit einem Projekt in Amsterdam mit 250 Zuschauern erst einmal testen, wie sie auf dieses System, was ja den Zuschauer da, wo er gerade heute ist, ab so noch reagieren. Und was aus diesem Projekt herauskommen wird, die Ergebnisse werden die Startbasis für Dienste sein, die wir dann auch in Deutschland einführen werden. Und ich gehe davon aus, dass wir dann schrittweise aus der Fernsehwelt immer tiefer auch in die Computerwelt einsteigen werden. Fernsehwelt bedeutet heute eben Dienste, die fernsehaffin sind, also sehr viel mit Bildern zu tun haben und sehr viel auch mit Entspannung und Unterhaltung zu tun haben und die mit einer Fernbedienung, also rauf, runter, rechts, links bestellen, okay und so weiter, zu navigieren sind. Aber ich gehe davon aus, dass sobald sich auch weitere Anfragen, weitere Anforderungen ergeben werden, diese eingeführt werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir gehen heute davon aus, dass diese Funktionalität zu fast keinen zusätzlichen Kosten in den Großteil unserer Fernsehgeräte eingebaut wird.
Man sieht, Next Generation Networks kommt mit großer Kraft auf uns zu und das ist noch lange nicht das Ende erreicht. Wir werden da noch viele schöne Sachen geboten bekommen. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch. Und in der Tat, die Next Generation Networks, wo dann auf jedem Network alles gemacht werden kann, was man sich wünscht, solange die Datenrate ausreicht, ist auch etwas, auf das ich mich freue. Insbesondere, wenn ich unterwegs bin.
Mit einem solch großen Fernsehgerät.
Der hat doch schon den Rollschirm.
Den kann man zusammenrollen.
In der Hosentasche
dann. Ja. Naja, gut, war ein interessanter Ausblick. Mal sehen, wie viel davon Wahrheit wird. Muffin?
Ja, Muffin oder Muffin. Da ist jetzt etwas passiert. Da wurde ein Beitrag erstellt auf der IFA, oben im Technisch-Wissenschaftlichen Forum. Von dem weiß ich überhaupt nicht, was drin ist. Ich weiß nur, es geht um Muffin. Ich war nicht dabei, als du den aufgenommen hast.
Doch, du standst daneben.
Ich stand daneben, aber ich habe mit dem Professor Brandenburg gesprochen. Der kommt ja näher noch dran. Also bin ich selbst gespannt jetzt über diesen Beitrag über Muffin Muffin.
Musik erkennen, zu erkennen, welche Musik ist das, welche Art von Musik ist das, war bisher eigentlich nur dem Menschen vorbehalten. Maschinen konnten es noch nicht, aber hier haben wir etwas gefunden, was wahrscheinlich in diese Richtung künftig etwas ganz deutlich verändern wird in der Medienlandschaft. André Bergau vom Fraunhofer IDMT, sagen Sie mal selbst, was das heißt?
Das ist das Institut für digitale Medientechnologie.
Sie haben ein Verfahren entwickelt, mit dem digitalisierte Musik sehr schnell erkannt und eingeordnet werden kann. Was kann ich alles erkennen und einordnen?
Also ich kann mein Musikstück analysieren lassen und erhalte daraus Informationen, die das Tempo, die Melodie und einfach die musikalischen Eigenschaften eines Musikstücks widerspiegeln.
Wie werden die denn beschrieben, diese Eigenschaften? Ich bekomme ja nicht gesagt, das ist von Steppenwolf oder das ist Heino, sondern ich bekomme irgendwelche Parameter.
Das sind Parameter, die aus dem Signal berechnet werden, indem das die Waveform, also das Signal selbst analysiert wird. Und diese Parameter beschreiben dann in seiner sehr abstrakten Weise Melodie und die ganzen Parameter, die halt eine Musik einzigartig macht.
Jetzt ist es natürlich relativ schwierig, so etwas zu analysieren. Wie wird es denn gemacht? Können Sie mal so einfach nur einen kurzen Anriss geben, nicht ganz in die Tiefe, das wird ja doch keiner verstehen von uns. Kurzen Anriff, wie viele Parameter und worauf achten Sie besonders bei dem Musikstück, bei den Daten des Musikstückes?
Also wir nehmen einfach das Frequenzspektrum des Musikstückes, was ja für den menschlichen Bereich bis ca. 15 Kilohertz geht. Und wir unterteilen diesen Frequenzbereich in verschiedene Bänder. Und in den einzelnen Bändern versuchen wir Parameter zu finden, die für dieses Musikstück wirklich repräsentativ sind. Zum Beispiel sind Sprachsignale, haben einen kleineren Frequenzbereich als Musiksignale. Und so ist es auch für verschiedene Instrumente und Genres möglich, aus diesen Informationen wiederum Abbildungen zu finden, die das repräsentieren.
Können Sie sich vorstellen, dass ich irgendwann mal im Internet eine Datenbank habe, wo alle Musikstücke dieser Welt oder sagen wir mal beinahe alle drin sind und ich kann dann zu Hause auf meinen Festplatten gucken, was habe ich drauf und berechne dann, was ich da drauf habe, diese Parameter und gehe ins Internet und bekomme gesagt, was ich alles für Dinge habe, für Titel, für Interpreten, wann und wo und wie. Wird sowas kommen?
Das ist natürlich optimal. Und es gibt bereits auch so Datenbanken, wo man einfach ein unbekanntes Musikstück mit jemand anfragen kann und wo man dann Titel und Künstler zurückbekommt. Und aktuelle Technologien haben Datenbanken mit einer Größe von 4 Millionen Stücken. Das ist schon mal ein sehr guter Schritt. Aber ich denke, das umfasst noch nicht alle Stücke, die es halt überhaupt auf der Welt gibt. Und es ist halt wirklich, wäre es halt schön, wenn wir halt in Zukunft irgendwie alle Lieder halt in einer Datenbank vorfinden können und die dann auf die zugreifen können.
4 Millionen Stück Musikstücke. Bin ich auch noch weit von weg?
Bin ich froh, sonst wäre das Gejammer ja groß, wenn wieder mal eine Platte schlapp macht und dann wieder alles neu aufbauen müsste.
Aber ich habe ja dieses Muffin Muffin schon ausprobiert, man kann sich das runterladen und es gibt da so
eine... Kostenlos?
Ja, erstmal kostenlos, es hat aber glaube ich nur 6 Tage Lebensdauer und dann ist es abgelaufen. Das gibt es, das werde ich im Internet schreiben, wo man das runterladen kann. Einige haben es schon getan, nachdem die meine Anmerkungen da in dem Tagebuch schon gelesen hatten. Ich bin selbst dabei. Ich mache Buchstabe für Buchstabe, weil das sonst wäre mein Rechner vollkommen weg. Der braucht ungefähr so einen ganzen Tag für sowas Blödes wie nur die Interpreten mit C zu machen.
Naja,
bis er das
auf an,
indiziert
das
hat sind, und so weiter.
Ja, wenn du mal wieder in Urlaub fährst, lässt du deinen Rechner zu Hause und lässt ihn arbeiten.
Ja, gut.
Das ist doch die Maßnahme. Ja, und zu dem, was wir hier jetzt in der Praxis gehört haben, hast du aber parallel mit dem Professor Brandenburg den philosophischen Überbau gemacht.
Und dem Erfinder von MP3.
Unter anderem, ja. Und ich denke, das sollten wir uns jetzt mal anhören, wie es denn aus dieser hohen Warte aussieht, was man hier vorhat und wofür man es einsetzen sollte.
Nun ist ja die Musik, wenn man es technisch betrachtet, schon eine schöne Sache, aber es reden da ja mehrere mit. Denn wer viel Musik hat, der muss auch viel an die GEMA denken. Und die GEMA will ja überall mitreden in letzter Zeit, obwohl wir ja schon auf alle Kopien schon Abgaben haben. Herr Professor Brandenburg, wie sieht denn das aus mit der GEMA?
Ja, die GEMA will natürlich, dass immer wenn Musik sozusagen kommerziell verwertet wird, dann auch die entsprechenden Abgaben gezahlt werden. Ich denke, über solche Dinge wie unsere Musikanalyse kann sich die GEMA eigentlich nur freuen. weil es ja hilft, die Dinge zu organisieren. Und also zumindest in meiner Sammlung an Musik auf dem Rechner, das sind alles CDs, die ich gekauft habe und dann eben gerippt. Und die Musik möchte ich auch wirklich schön nutzen können und zum Beispiel mir eine Playlist generieren und nicht mühsam mit dem Editor das machen. Dafür ist dann die Technik gut.
Sie haben aber dieses Programm nicht entwickelt, um der GEMA zu helfen, damit die besser findet, wo die schwarzen Schafe sitzen, oder?
Nein, wir haben die Programme entwickelt, um den Nutzern zu helfen, den Leuten, die Musik mögen, die heute mehr und mehr zu viel Musikzugang haben, 1000 CDs zu Hause. Ich geht mir manchmal so, dass ich dieselbe CD schon das zweite Mal gekauft habe, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich habe. Und so eine Technik wie Muffin, der Music Finder, hilft mir eben, meine Musik zu finden.
Haben Sie das mitgekriegt? Hier auf der CeBIT wurde ja so eine Aktion gestartet von der Firma Tobit, die sagt, wir zahlen doch jetzt wirklich schon genug an Abgaben. Ein Kopiergerät, habe ich gelesen, 38 Euro allein nur an Abgaben. CDs zahlen wir Abgaben. Ob sie bespielt sind, ob sie nicht bespielt sind. Und die wollen jetzt ganz einfach herausstellen, Mensch, User, ihr habt viel mehr Rechte, als ihr glaubt. Ihr habt schon ein schlechtes Gefühl, wenn ihr ins Internet geht und irgendwas da klingen macht, dass ihr da vielleicht die GEMA nicht bezahlt habt. Wie finden Sie eine solche Initiative? Bezahlen wir wirklich schon genug?
Also es gibt ja sowas wie das Unterhaltungsbudget, was die Leute bereit sind, insgesamt für Unterhaltung auszugeben. Ich finde es nicht gut, wenn die Leute meinen, dass Musik nichts mehr wert sein sollte und gar nichts zahlen wollen. Ich finde, dass das alles im sinnvollen Verhältnis zueinander sein muss. Die Details sind jetzt nicht meine Sache. Ich denke, es geht darum, dass wir insgesamt Leute, die Musik lieben und dafür natürlich auch dann Geld ausgeben, die guten Tools an die Hand geben, damit umzugehen. Ich denke, langfristig wird solche Technik sowohl für die Leute, die Musik lieben, als auch für die Leute, die Musik machen. Die Künstler sind ja die, an die ich da denke und nicht welche Organisationen da sind, auch für die vom Vorteil sein.
Ja, ich hole ja viel Musik über Shoutcast aus Amerika und wir sind ja nicht die Einzigen, die über diese GEMA und diese GVL uns darüber aufregen, dass sie vielleicht zu teuer sind. Denn dort läuft jetzt gerade eine Kampagne, dass in Amerika das Urhebergesetz so geändert werden soll, dass es dreimal teurer ist, wenn einer dort so ein Radio betreibt, als es heute ist. Also nicht nur wir alleine leiden darunter, sondern auch in Amerika. Ja, vielen Dank, Professor Brandenburg. Wie geht's denn jetzt weiter bei Ihnen? Was kommt denn jetzt als Allernächstes? Nur ein Stichwort.
Also Stichwort sind interaktive, immersive Systeme oder das Holodeck.
Tja, das sind Träume. Aber vorher müssen Computer erstmal sehen lernen. Und das ist gar nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Wir träumen ja schon lange davon, dass Computer das können. Einer, der auf dem Weg dahin ist, das ist Dr. Andres Bruhn von der Universität des Saarlandes. Sie haben den Dissertationspreis dieses Jahr erhalten für Ihre Arbeit.
Sie werden ihn erhalten. Das ist ja erst am 26.
Übermorgen.
Übermorgen. Erfahren Sie das ja auch erst.
Genau.
Wir haben aber die Genehmigung, dass wir das heute schon verkünden dürfen.
Ja.
Und ja, fragen wir einfach mal, was haben Sie gemacht?
Also bei mir ging es um Bewegungsberechnung in Bildfolgen. Das heißt, wir wollen wissen, in so einem Video, was bewegt sich wohin. Das heißt, auf zum Beispiel auf Pixelebene, wir haben irgendwie ein Auto und ein Bild und im nächsten Bild wollen wir natürlich wissen, wo ist es nun, damit wir es verfolgen können, nachfahren können oder einfach nur wissen, wo es hingefahren ist.
Mhm. Und was wollen Sie dann daraus schließen?
Also das ist natürlich ein erster Schritt, zum Beispiel für ein Fahrerassistenzsystem, dass wir natürlich dem Auto selbstständig ermöglichen zu fahren. Das heißt, oder Teile des Fahrens abzunehmen. Das heißt, wir fahren mit dem Auto, es sieht zum Beispiel, da vorne biegt ein Auto ab, fährt vor mir auf die Spur und wir möchten nun den Fahrer unterstützen, zum Beispiel mit Bremsen, dass wir nicht auf das Auto auffahren oder wenn ein Kind auf die Straße läuft, ein ähnliches Problem. Das heißt, das Auto soll dort selbstständig reagieren können.
Bei mir ist das relativ einfach. Ich gucke, da ist ein Auto und im nächsten Moment ist ein Stückchen weitergefahren, ist alles klar. Aber wie bilden Sie das auf Software-Ebene ab?
Genau. Und dort geht es um Bewegungsberechnung im ersten Schritt. Das heißt, wir formulieren das Ganze als ein Optimierungsproblem. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, so ein Auto besteht in so einem Video aus Pixeln und wir sagen, die Pixel, die wir jetzt wiederfinden wollen, die sollen im nächsten Bild zum Beispiel die gleiche Farbe haben. Relativ einfache Annahme, die natürlich meistens nicht erfüllt ist. Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Und dann nehmen wir noch andere Annahmen darüber hinaus an, zum Beispiel, dass dieses Verschiebungsfeld, das heißt die Bewegung von Objekten oder von Pixeln, die zum gleichen Objekt gehören, dass die sehr gleichförmig ist, dass sie sehr ähnlich ist. Und so kriegen wir ein großes Modell mit verschiedenen Annahmen und unser Ergebnis ist dann praktisch die Bewegung, die zu allen Annahmen am besten passt.
Mhm. Diese Pixel, wie viele Pixel sind denn das eigentlich, die Sie da berechnen müssen und welche Rechenleistung brauchen Sie dafür?
Also jetzt typischerweise sagen wir mal, wir haben kleine Auflösung nur. Stellen Sie sich mal vor, Webcam sehr, sehr klein, 160 mal 120 Pixel. Man könnte sagen, fast nicht zu gebrauchen. Es sind 20.000 Unbekannte, die da auftreten. Wir müssen praktisch Gleichungssysteme lösen, die 20.000 Gleichungen haben mit 20.000 Unbekannten. Und das müssen Sie, sagen wir mal, 20 Mal pro Sekunde machen, um Echtzeit zu bekommen. Mhm. Sie können sich vorstellen, dass Sie dazu natürlich normalerweise sehr große Rechenleistung brauchen. Aber wir haben sehr optimierte Algorithmen, sehr mathematisch ausgefeilte Algorithmen und die erlauben das, dass das in Echtzeit möglich ist, trotz dieser enormen Rechenanforderung. Mit einem handelsüblichen PC.
Mit einem Linux-System.
Genau, Linux-System, handelsüblicher PC, 2 GHz, 3 GHz, was man heutzutage so kaufen kann.
Sind Sie froh, dass Sie kein Vista drauf haben?
Genau, dann wäre es vielleicht nicht mehr möglich, aber auf einem normalen Linux-System ist das kein Problem.
Mhm. Kann es also sein, dass Sie irgendwann dann auch Fußgänger entdecken können mit Ihrer Kamera und dann eben bremsen können?
Genau, das ist der zweite Schritt. Ziel wäre in dem Fall zum Beispiel noch ein Fußgängererkennungssystem darauf zu setzen mit einer Datenbank, das Fußgänger in verschiedenen Ansichten abgespeichert hat. Also dann wäre es möglich, im zweiten Schritt anhand dieser Datenbank dann auch die Bewegung, also die Bewegungsmuster dann sozusagen zu sagen, ja, die Form passt zu einem Fußgänger zum Beispiel, das handelt sich hier um Kind und ich bremse jetzt oder ich veranlasse einen Warnton zu geben, damit der Fahrer dann bremsen kann.
Tja, also ich finde, die Aufgabe ist ja nun eigentlich riesig, denn was geschieht, wenn ein solches System sich irrt? Was passiert dann? Wie können Sie das überhaupt erkennen aus den nächsten Bewegungsschätzungen?
Genau, das ist auch ein Kernproblem. Das heißt, dass auch die Automobilindustrie im Allgemeinen hat. Sie kann natürlich nicht selbstständig bremsen, sie kann eigentlich nur warnen, weil sonst würde sie ja praktisch die Verantwortung, vollständige Verantwortung übernehmen. Aber es ist natürlich auch so, dass die Systeme dann getestet werden bei der Automobilindustrie. Das heißt, das wird Test gemacht mit zum Beispiel mit Schatten, ist auch sehr interessant. Zum Beispiel, Sie fahren unter einem Baum durch, der Schatten kreuzt Ihre Fahrbahn und dann muss erkannt werden, dass sich der bewegende Baum oder dieser bewegende Schatten, dass es gar kein Objekt ist, der Sie behindert, sondern dass es sich lediglich um einen Schatten handelt. Mhm. Also in diese Richtung sind wir natürlich auch am Forschen.
Stelle ich mir alles nicht ganz so einfach vor. Auf jeden Fall, für Sie ist es diese Woche einfach, Geld einzusacken. Das sind 5.000 Euro, was die GI da springen lässt. Von uns kriegen Sie nur einen herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Dissertationspreis.
Noch eine Abschlussfrage dazu. Mein Großvater, der hatte es relativ einfach. Wenn der in der Kneipe war und hat sich vollgeschüttet, ist er dann rausgegangen, auf sein Pferdefuhrwerk geklettert und hat gesagt, Fritz, nach Hause. Und da lief das Pferd nach Hause und nächsten Morgen hat ihn dann die Oma vom Bock geholt. Wann kann mein Auto das? Was schätzen Sie?
Also ich denke schon, dass das innerhalb der nächsten 10 Jahre möglich sein sollte.
Dann werde ich das noch erleben. Das wollte ich nur wissen. Recht schönen Dank.
Gern geschehen.
In der Leitung haben wir jetzt Professor Andreas Zeller. Wir kennen ihn von der CeBIT. Da haben wir auch über Software gesprochen und über Fehlersuche bei Microsoft. Es geht jetzt um ein neues Thema, Software-Diebstahl und die Erkennung desselben. Wie macht man sowas?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Zum einen, am einfachsten ist es natürlich, wenn der Quellcode des Programms vorliegt. Da kann man feststellen, dass der Quellcode einfach abgeschrieben wurde von einem anderen Programm. Das heißt, Sie haben da also ein Stück Java-Programm oder ein Stück C-Programm, das genauso aussieht wie das Original. Das
könnte ist man der einfachste Weg. Könnte man den Rechner machen lassen?
Das kann man auch den Rechner machen lassen. Sowas machen wir zum Beispiel hier an der Uni, um festzustellen, ob Leute voneinander abgeschrieben haben.
Mhm. Und wenn jetzt der Quellcode nicht verfügbar ist, wenn das Ganze nur binär irgendwo und nicht frei verfügbar ist, wie machen Sie es dann?
Dann wird es gleich viel schwieriger. Das eine, was man machen kann, ist, man kann hergehen und versuchen, die Binärcodes zu vergleichen. Das ist aber schon schwieriger, weil dann sind schon einige Verarbeitungsschritte weit weg. Das ist wie, wenn man versucht, von zwei Speisen nachzuweisen, dass die gleichen Zutaten ursprünglich reingingen. Das ist, wie Sie sich vorstellen können, wenn da viel gekocht wurde, nicht mehr so einfach. Und dann gibt es natürlich auch noch Werkzeuge, die sowas ganz spezifisch verhindern, die also die Programme verschleiern, sodass man gar nicht mehr erkennen kann, dass ein Binärprogramm dass ein Binärprogramm von einem anderen abstammt.
Oh, das interessiert mich. Wie macht man denn sowas?
Ach, sowas fängt schon damit an, dass man die ganzen Bezeichner für die ganzen einzelnen Funktionen, die die Programmierer intern verwenden, dass die verloren gehen.
Aber
kann man die Programme anders anordnen. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen, was Programme mit anderen Programmen anstellen.
Das heißt, ich nehme den Quellcode und ändere die Reihenfolge der Unterprogramme sowas anders an. Und
ich kann ja auch die Variablen automatisch umbenennen.
Ja, der Compiler nimmt ja neue Namen dafür, also und kompiliert es dann neu.
Genau. Und das merkt man vielleicht, dass sowas merkt man noch auf dem Quellcode-Level, da kann man sowas noch feststellen. Wenn sowas erstmal binär passiert, dann wird das schon gleich viel schwieriger.
So, und jetzt bringen Sie da zusätzlichen Code in Ihre Programme hinein?
Wir machen das ganz anders. Herkömmliche Programme, die versuchen, solchen Diebstahl zu erkennen, versuchen eben genau solche ursprünglichen Codestücke wiederzufinden. Und wir schauen eben nicht nach dem Programmcode selbst, sondern wir schauen uns dessen Verhalten an. Wie verhält sich das Programm denn? Insbesondere, wie unterhält es sich mit anderen Programmen, die rundherum liegen?
Mhm.
Also wie zum Beispiel unterhält es sich mit dem Betriebssystem, wie unterhält es sich mit den ganzen einzelnen Bibliotheken, welche Methoden werden in welcher Reihenfolge aufgerufen. Und da stellt es sich eben heraus, dass diese Muster, die dabei entstehen, also das Programm ruft erst das auf, dann das auf, dann das auf, dass das viel, viel schwieriger ist, das zu verändern, weil damit müsste man ja gleichzeitig das Verhalten des Programms ändern. Und man will ja als Kopierer gar nicht so sehr das Verhalten des Programms ändern, sondern will ja eigentlich ein Programm haben, was einem die Arbeit abnimmt.
Wie sicher ist es, ein Programm wiederzuerkennen im anderen Gewand, wenn es sich genauso oder ähnlich verhält wie das Original?
Wir haben einschlägige Experimente gemacht und haben gezeigt, dass wir mit unserem Verfahren, eben dieses Verhalten zu erkennen, sehr viel besser da liegen, dass das resistent ist, wie man so schön sagt, gegenüber allen Verkleidungsversuchen, die an denen sonst herkömmliche Programme scheitern.
Gibt es denn überhaupt so böse Menschen, die sowas machen?
Ach, Herr Back.
Ach, natürlich gibt es sowas nicht. Wir sind hier alles, wir sind natürlich alles legale Staatsbürger.
Lassen Sie mich eine ernsthafte Frage stellen.
Ja.
Wenn Sie jetzt herausgefunden haben, angenommen, Sie haben einen Auftraggeber, der sagt, guck mal, das Programm habe ich gefunden, das sieht so aus, als sei es ein geklautes von mir. Und Sie können nun nachweisen, dass dieses Programm sich genauso verhält wie das Original Ihres Auftraggebers. Jetzt muss der ja irgendwo zum Gericht gehen. Sie müssten doch dann einen Richter finden, der überhaupt versteht, was Sie tun, damit er auch urteilen kann und sagen kann, na ja, wenn das so ist, dann glaube ich auch, dass das Programm unrechtmäßig weiterverkauft, verwendet wurde. Das ist ja, glaube ich, der schwierigere Weg.
Typischerweise wird man das so machen, dass man zunächst einmal einfach das als Ausschlusskriterium verwendet. Man geht also her und prüft nach, ist das Verhalten des Programms gleich, des Kandidaten, von dem man vermutet, der wäre kopiert. Und wenn das Verhalten gleich ist, dann ist das natürlich ein sehr starkes Verdachtsmoment und dann wird man sich auch den Binärcode dann manuell und mit Toolunterstützung nochmal genauer anschauen.
Mhm. Manche Programme müssen doch so reagieren, damit sie funktionieren.
Das ist richtig. In jedes Java-Programm, was mit dem Benutzer interagiert zum Beispiel, wird zu irgendeinem Zeitpunkt irgendein Fenster auf dem Schirm aufmachen und da gibt es eine Reihe von spezifischen Aufrufen, die sind natürlich da, aber es ist ja gerade das Zusammenspiel der Aufrufe, was dann eben das Charakteristische ausmacht.
Haben Sie schon Leute entdeckt, die gefuscht haben?
Das haben wir nicht. Wir haben Experimente gemacht mit simulierten Situationen. Das heißt, wir haben Programme genommen, haben die nach allen Regeln der Kunst verschlüsselt und haben dann unseren Entdecker dann API Birthmark heißt der, drauf losgelassen und der hat mit Freude dann entdeckt, aha, das habt ihr kopiert, ihr Bösen.
Und den wollen Sie aber verkaufen, denke ich an?
Nein, haben wir derzeit nicht vor. Also wir werden wahrscheinlich irgendwann einfach zur Verfügung stellen, dass andere Leute einsetzen können.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn das ernst wird, dass es dann auch um große Summen geht. Also wenn so Microsoft beschuldigt wird, ihr hättet Code geklaut von Apple, könnte schon ein bisschen was Geld in der Mitte stehen, ne?
Das ist durchaus richtig, aber gerade große Firmen wie Microsoft oder Apple, die sind sich ja der Risiken durchaus sehr bewusst.
Mhm.
Und wenn sie bei Microsoft zum Beispiel arbeiten, dann kriegen sie das gleich am ersten und am zweiten Tag nochmal von den einschlägigen Rechtsdiensten dort eingebläut, auf keinen Fall jemals irgendwelchen Code von irgendjemand anderes außerhalb der Firma ansehen oder auch nur herunterladen.
Ja,
da dürfen sie im Gottes Willen nicht rein, weil das natürlich auch für die Firmen Millionenrisiko ist.
Ja. Vielen Dank zunächst einmal. Und wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Gibt's noch was zu berichten von deiner Seite?
Ach, zu berichten gäbe es natürlich immer viel, viel, viel. Aber ich würde einfach mal sagen, wir sollten mit dem Professor Zeller nochmal über ein anderes Thema sprechen in der nächsten Sendung. Denn Vorhersage von Sicherheitslücken ist ja auch ein Bereich, der hineinfällt.
Ich krieg das Zeichen von draußen, Daumen in die Höhe.
Daumen hoch.
Und Ebip, Zickezack, Ruckzuck und was weiß ich noch alles.
Ein Diddle-Daddle.
Diddle-Daddle, ja, dankeschön.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.